Wirtschaft. Das ist kein Spaß mehr. In der Finanzkrise hat der Staat die Banken gerettet. Kontrolliert er sie nun zu Tode? Von Heike Buchter, Lisa Nienhaus und Arne Storm. Die Zeitausgabe 34 vom 11. August 2016. Der 16. Juli war ein trauriger Tag für die Wall Street in New York. Nicht wegen mieser Deals oder magerer Aktienkurse, sondern weil an diesem Tag das Four Seasons endgültig geschlossen wurde. Das Restaurant an Manhattans nobler Park Avenue war die Luxuskantine der lokalen Finanzelite. Zahllose Deals haben die Herren des Geldes an der Bar, über der eine Installation aus goldenen Stangen schwebte, eingefädelt. Nun wurde die Inneneinrichtung versteigert. Stammgäste zahlten $10.000, um Aschenbecher mit nach Hause nehmen zu dürfen. Der Four Seasons Betreiber Giulio Nicolini erinnerte bei der Versteigerung an alte Zeiten und erzählte Anekdoten wie die vom Banker, dessen Gespielinnen nach dem Lunch nackt im Pool schwammen, was überhaupt nur möglich war, weil es in seinem Lokal einen Raum gibt, in dem zwischen fein gedeckten Tischen ein Pool plätschert. Solche Partys seien heute leider undenkbar, klagte Nicolini. Der Spaßfaktor ist weg. Mit dem Four Seasons verschwindet eines der letzten Symbole der alten Wall Street. Vergangenheit ist auch der Stripclub Scores, in dem Händler nach erfolgreichen Geschäften schon mal $100.000 für Champagner und die Aufmerksamkeit der Tänzerinnen springen ließen, während vor der Tür Limousinen von Bentley und Rolls-Royce auf sie warteten. Heute nimmt der Wall Street Banker ein paar Bier im Ulysses Pub und nutzt danach die Taxi-App Uber. Nicht nur die Partys, auch die Banker sind zahmer geworden. Die Banken wurden in eine Art Stromversorger mit Geldautomaten verwandelt, sagt Chris Whalen, der bei einem halben Dutzend New Yorker Investmentfirmen gearbeitet hat und heute für die Ratingagentur Kollbanken analysiert. Sie dürfen nicht mehr so riskante Geschäfte machen und verdienen deshalb weniger. Vor der Finanzkrise fuhr Goldman Sachs für die Aktionäre eine Rendite in Höhe von 39,8% ein. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 7,4%. Inzwischen bietet die Bank sogar Sparkonten an. Es sind demütigende Zeiten für die Männer und Frauen, meist sind es Männer, die sich einmal Masters of the Universe nannten. Doch während die amerikanischen Investmentbanker sich bei Bier statt Champagner darüber grämen, wie langweilig ihr Geschäft geworden ist, haben die europäischen Finanzfachkräfte echte Probleme und schlaflose Nächte. Sie erleben eine Krise, die schleichend ihre Existenz bedroht. Das zeigt sich nirgends besser als an den Börsen. Seit Anfang des Jahres sind die Aktienkurse europäischer Geldhäuser im Schnitt um 27% gefallen, bei einzelnen Instituten noch viel stärker. Ob UniCredit, Santander, Credit Suisse oder Barclays, die Investoren trauen Banken nicht mehr zu, Gewinne zu machen und wenden sich ab. In Deutschland brach die Aktie der Deutschen Bank um 48% ein und liegt niedriger als mitten in der Finanzkrise. Die Aktie der Commerzbank ist so wenig wert wie noch nie. Und in Italien muss die älteste Bank des Kontinents, Monte dei Paschi di Siena, gerade mit mehreren Milliarden Euro von privaten Investoren gerettet werden. Das Verrückte daran ist, dass all das in einer Zeit geschieht, in der es ökonomisch eigentlich ganz gut läuft in Europa. Bankenkrisen sind typisch für Phasen der Rezession, wenn Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden, weil Menschen ihre Jobs verlieren oder Firmen pleite gehen. Doch in den vergangenen 3 Jahren wuchs die Wirtschaftsleistung der Europäischen Union allein 2015 um 2%. Selbst dem krisengeplagten Italien schrumpfte sie zuletzt nicht mehr. Irgendetwas läuft also grundsätzlich schief. Die Branche steht mit dem Rücken zur Wand, sagt ein Banker, der sich mit Problemfällen auskennt. Fragt sich nur, warum eigentlich? Auf diese Frage gibt es 2 Antworten. Eine kommt von den Bankern und eine von ihren Kritikern. Die Erzählung der Banker geht so: Staat und Behörden sind zu streng mit uns. Nach der Finanzkrise mussten neue Regeln her, klar. Aber jetzt sind die Regulierer zu weit gegangen, so können wir nicht überleben. Diese Erzählung hört man von Investmentbankern in New York und in London, denen nach der Finanzkrise kaum jemand mehr trauen mag. Aber auch von Menschen wie Klaus Euler. Euler, 53 Jahre alt, leitet eine Bank mit dem ehrgeizigen Namen Ethikbank im thüringischen Städtchen Eisenberg. Er würde wohl nie auf die Idee kommen, sich Master of the Universe zu nennen. 2 bis 3 Tage die Woche arbeitet er von zu Hause. Er wohnt in einer Region, die von der Wall Street so weit entfernt ist, wie nur irgend möglich, im hessischen Vogelsberg. Dort sitzt Euler nun in seinem Wohnzimmer, in Jeans statt Anzug, und erzählt von dem Tag, an dem er etwas tat, was sich kein Investmentbanker trauen würde. Er streikte. An jenem Tag, am 16. März dieses Jahres um 6 Uhr morgens, steigen Klaus Euler und etwa 70 Mitstreiter in 2 gemietete Busse und fahren nach Berlin. Ihr Ziel ist ein Haus nahe dem Potsdamer Platz. Dort sitzt der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Es ist ihr Verband, aber er vertritt ihre Interessen nicht mehr. So sehen es zumindest die Banker und starten gegen 10 Uhr ihre Demo. Wir fordern mehr Widerstand, steht auf selbstgebastelten Plakaten und zeigt endlich Mut, stoppt die Regulierungswut. Oben in der Zentrale trifft Euler sich mit der Verbandsspitze, unten auf der Straße pusten seine Mitarbeiter in ihre Trillerpfeifen. Was Euler stört, passt auf ein paar DIN A4-Blätter. Zu Hause im Vogelsberg druckt er sie aus. Zahlen zum Geschäft seiner Bank und seine Forderungen. Euler hat es ausgerechnet. Von den 5,8 Millionen Euro, die sein kleines Bankhaus im Jahr für Personal und Sachkosten ausgibt, gehen 500.000 Euro nur für Regulierungsfragen drauf. 500.000 Euro sind viel Geld für eine Bank, die 2015 nach Rücklagen und Steuern nur 89.000 Euro Jahresgewinn auswies. Vor 10 Jahren war das kein Thema, sagt Euler. Heute ist die Regulierung ein Thema. Von 70 Mitarbeitern arbeiten 15 nebenher als Beauftragte für Datenschutz, Compliance, Geldwäsche, Betrug. Zudem verlangt die Aufsicht so viele Zahlen von der Bank, dass ein Mitarbeiter allein dafür abgestellt ist, ihr Daten zu schicken. Diese Person macht nichts anderes, sagt Euler. An Herrn Euler und seine kleine Bank hatten die Politiker und Aufseher nicht zuerst gedacht, als sie im Zuge der jüngsten Krise neue Regeln machten. Sie dachten vor allem an Großbanken, die so riesig sind, dass ihre Krisen das Weltfinanzsystem bedrohen. Sie dachten an Banken wie JP Morgan Chase. Die US-Bank zählt zu den größten und komplexesten Häusern der Welt. Sie beschäftigt rund um den Globus 235.000 Mitarbeiter und auch dort ist der Ärger über die vielen Regeln inzwischen groß. 43.000 Mitarbeiter sind heute ausschließlich damit beschäftigt, ihre Kollegen zu überwachen, damit es keine neuen, teuren Fehler oder Betrügereien gibt. Inzwischen seien die Kosten für die internen Kontrollen auf jährlich 9 Milliarden Dollar angeschwollen, berichtete die Bank in ihrer Jahresbilanz. Der Bankchef Jamie Dimon beklagte sich in einem Brief an die Aktionäre, er verbringe die meiste Zeit damit, über Regulierung zu reden. Nur sehr selten geht es um das eigentliche Geschäft. Praktisch hinter jedem Händler oder Berater stehen in Amerika mittlerweile gleich mehrere Aufpasser. Morgan Stanley etwa hat derzeit in Handel, Investment Banking und Research für New York 10 offene Stellen ausgeschrieben. In der internen Überwachung hingegen sucht die Investmentbank gerade 28 neue Mitarbeiter. Ex-Agenten der CIA oder des britischen Geheimdienstes finden bei Banken eine Chance für eine gut bezahlte zweite Karriere. Statt Terroristen jagen sie nun unlautere Händler. Die Methoden sind ähnlich. Interne Überwachungsdienste belauschen die Telefon- oder Internetkonversationen der Beschäftigten und suchen nach verdächtigen Gesprächsfetzen. Alarm lösen etwa bei der Software von Goldman Sachs Sätze aus wie »Zeit, die Reißleine zu ziehen« oder »Wie konnte das wieder passieren?« wie einer an die Öffentlichkeit gelangten Liste zu entnehmen ist. Eine solch strenge Überwachung des eigenen Personals gibt es in kaum einer anderen Branche. Sie ist teuer, bürokratisch und nervt die Banker gehörig. Vom Meckern ins Fluchen kommen die Großbanker aber erst, wenn es um etwas anderes geht. Das Kapital, das sie für ihre Geschäfte hinterlegen müssen. Hier erfährt die Erzählung der Banker die entscheidende Wendung. Sie lautet: Man reguliert uns zu Tode. Nach der Finanzkrise setzte sich die Erkenntnis durch, dass Banken mehr Eigenkapital brauchen. Eigenkapital ist Geld, das die Eigentümer in ihre Bank stecken. Dieses Geld dient als Sicherheit für die Gläubiger der Bank und auch für den Staat, der sie im Krisenfall letztlich rettet. Je mehr Eigenkapital sie hat, desto besser kann die Bank Verluste verkraften, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie pleite geht. Deshalb gibt es mittlerweile neue Regeln. Banken müssen heute generell mehr Eigenkapital vorhalten als früher. Zudem müssen die Institute riskante Geschäfte heute besser absichern. Nichts hat die Branche so verändert. Besonders klar sieht man das in einem Geschäftsbereich, den Insider Fixed Income nennen. Diese Abteilungen handeln mit festverzinslichen Wertpapieren, darunter simple Staatsanleihen, aber auch hochkomplexe Produkte der höheren Finanzingenieurskunst. Noch vor 4 Jahren trugen sie bis zu 70% zu den Gewinnen der Investmentbanken bei. Doch nun müssen die Banken für jede Transaktion eigenes Kapital als Sicherheit zurücklegen, für den Fall, dass sie schiefgeht. Das hat das Geschäft mühsamer und teurer gemacht. Zwischen 2012 bis 2015 haben sich die Gewinne auf 26 Milliarden Dollar halbiert. Einer von 3 Fixed-Income-Händlern habe in den vergangenen 5 Jahren seinen Job verloren, sagt die Research-Firma Coalition Development. Auch mit Derivaten, einer besonders komplexen Sorte von Finanzprodukten, verdienten die Banker vor der Krise gut. Weil Derivate jedoch als Mitverursacher der Krise gelten, müssen die Banken dafür heute ebenfalls mehr Kapital hinterlegen. Das Ergebnis: Seit 2008 ist der Markt um 60% geschrumpft. In Europa sind die Schwierigkeiten noch grundsätzlicher. Viele Banken hier tun sich schwer damit, das Eigenkapital aufzutreiben, das sie laut neuer Regelungen bis 2019 benötigen, sei es, indem sie Gewinne zurücklegen oder neue Aktien ausgeben. Schon versuchen die Banken auf allen möglichen Wegen, die Politiker zu überzeugen, diese Regeln abzumildern. Ihr wichtigstes Argument: Ihr habt uns zu hart angegangen nach der Krise. Das ist die Erzählung der Banker. Aber stimmt sie? Wer darauf eine eindeutige Antwort sucht, findet sie bei Martin Hellwig, Professor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Jahrzehntelang hat der Ökonom sich mit Banken befasst. Vor 3 Jahren schrieb er mit der Amerikanerin Annette Admati das aufsehenerregende Buch des »Bankers neue Kleider«, was bei Banken wirklich schiefläuft und was sich ändern muss. Er kennt die Lügen der Banker und versteht ihre Wahrheiten. Hellwig sagt: Natürlich tut Regulierung weh. Aber das muss Regulierung. Sie soll ja dafür sorgen, dass die Betroffenen etwas anderes tun, als sie gern möchten. Heißt, niemand sollte sich vom Jammern allzu sehr beeindrucken lassen. Hellwigs Geschichte zur Erklärung der Bankenmisere geht ganz anders. In ihrem Zentrum stehen vor allem die großen Banken. Bei der Deutschen Bank etwa gehöre niedriges Eigenkapital zur Unternehmensphilosophie. Sie hätte viel früher aufhören sollen, Geld an Aktionäre auszuschütten, sagt Hellwig. Hätte sie ihre Gewinne einbehalten, dann wäre das Eigenkapital heute kein Problem. Auch die Beschwerden über Meldepflichten und Bankenbürokratie will er nicht so stehen lassen. Es mag sein, dass das alles sehr bürokratisch ist, sagt er. Aber es hat so viel Fehlverhalten der Banker gegeben, dass eine solche Reaktion des Staates verständlich ist. Manipulationen und Betrügereien bei Zinssätzen und Wechselkursen, Irreführung von Kunden über die Risiken von Anlagen, systematische Anstachelung zur Steuerhinterziehung. Da müssen die Banken sich an die eigene Nase fassen, findet Hellwig. Er sagt all das, obwohl er weiß, dass es nicht gut steht um die europäischen Institute. In den Bilanzen schlummern immer noch hohe Altlasten aus der Finanz- und Eurokrise, Wertpapiere, die nicht mehr so viel wert sind wie einst, Kredite, die ausfallen. In vielen Ländern sind die Probleme verschleppt worden, statt das Kapital der Banken zu erhöhen oder sie gleich ganz zu schließen. Dazu kommt die Politik der Europäischen Zentralbank, die es wegen der niedrigen Zinsen allen Instituten schwer macht, im klassischen Zinsgeschäft gut zu verdienen. Martin Hellwig ist überzeugt davon, dass man diese Schwierigkeiten nicht durch lasche Regulierung entschärfen sollte. Seine Lösung wäre eine andere. Wir müssen die Banken zwingen, sich mehr Eigenkapital zu besorgen. Eine Bank, die das nicht kann, ist vermutlich insolvent und sollte saniert oder abgewickelt werden. Wir waren bei der Bankenregulierung nicht streng genug, deshalb geht es den Banken schlecht und zur Not muss der Staat härter durchgreifen. Das ist die Erzählung des Martin Hellwig. Es gibt gute Gründe, ihm mehr zu vertrauen als den Banken. Das zeigt der Blick nach Amerika. Auch dort klagen die Banker, dass die Regeln zu hart geworden seien. Doch es geht den Instituten besser als jenen in Europa. Und das hat auch damit zu tun, dass die Amerikaner in der Finanzkrise entschlossener vorgegangen sind. Den großen Banken zwängte der Staat frisches Kapital auf. Die kleineren, die Probleme hatten, wickelte man ab. Sie verschwanden vom Markt. Die Bankenrettung war teuer, aber zügig. Im Gegensatz zum ewig verschleppten Drama in Europa, das am Ende wohl deutlich teurer wird. Klingt, als sei die Zeit reif für einen neuen, härteren Blick auf Europas Banken. In manchen Ländern sitzen die Banken auf einem Berg fauler Kredite, zum Beispiel in Italien. Andernorts sind die Kosten hoch und die Profite niedrig, etwa in Deutschland. Generell gilt, es gibt zu viele Banken mit zu viel Personal, unter ihnen Kolosse, die in fetten Zeiten entstanden sind und sich nun herunterhungern müssen. Während die Banken noch hoffen, das schrittweise zu schaffen, empfiehlt der Ökonom Martin Hellwig ein radikales Durchgreifen. Doch natürlich gibt es immer eine Sorge, wenn man im Bankensektor etwas Drastisches tut, die Sorge, dass Panik entsteht. Würde der Staat die einen retten und die anderen in die Abwicklung zwingen, welch eine Unruhe würde das wieder verursachen? Und wie unwillkommen wäre das der europäischen Politik, die derzeit mit Flüchtlingen und der Türkei beschäftigt ist? Was also schließen Politiker und Regulierer aus den zwei Geschichten zur Lage der Geldhäuser? Besuch bei Andreas Dombrett, dem obersten Bankenaufseher der Deutschen Bundesbank. Müde, ohne Jackett, lässt Dombrett sich in seinen Sessel sinken. Es waren nicht Deutschlands Geldhäuser, die ihm den Schlaf geraubt haben. Sein Hund hat eine schwere Operation hinter sich. Dombrett hat die Nacht über bei ihm gewacht. Doch die Stimmung wird nicht besser, wenn Dombrett über die deutschen Geldhäuser spricht. Der deutschen Wirtschaft geht es gut. Wenn Banken jetzt kein Geld verdienen, wann dann? Grundsätzlich empfiehlt Dombrett den Banken gern, nicht nur Stellen zu streichen und Filialen zu schließen, sondern sich generell zu fragen, welche Geschäfte sie noch machen und welche sie aufgeben wollen. Nie würde Dombrett einzelne Häuser wie die Deutsche Bank öffentlich kommentieren. Seine Warnung gilt für alle. Deutsche Banken haben im Investmentbanking nur eine Berechtigung, wenn sie genauso gut sind wie die internationalen Häuser. Wenn es um Einzelfälle geht, ist Dombrett nicht mehr so hart, etwa bei kleinen Banken wie der Ethikbank von Herrn Euler. Für die hat Dombrett gute Nachrichten. Wir sind gerade dabei, die Idee einer Zweiteilung der Regulierung ergebnisoffen zu untersuchen, sagt er. Zweiteilung heißt mittelfristig das volle Programm für die Großen, eine einfache Version für die Kleinen. Dombrett weiß, dass der Weg bis dahin weit ist, aber er ist guter Dinge. Wir hoffen, in dieser Sache bald vorwärts zu kommen, sagt er. Der Gedanke dahinter, die vielen neuen Vorschriften gelten für alle gleich, belasten kleine Häuser aber überproportional stärker als eine internationale Großbank. Zudem sind kleine Institute eine geringere Gefahr für die Allgemeinheit als große. Derzeit diskutieren Politik und Regulierer international ein Reformpaket. Würde dieses Paket wie geplant beschlossen, müssten Banken weit mehr Eigenkapital vorhalten als bislang. Hellwig würde das gefallen, Banker verzweifeln darüber. Dombrett versteht die Banker. Wir haben uns das Ziel gesetzt, die Kapitalanforderungen nicht signifikant anzuheben, sagt er. Die Regulierung könnte sonst bald einen Punkt erreichen, wo die Belastung für die Banken zu groß wird. Das klingt ganz so, als würde es weitergehen wie bisher. Die Politik bleibt unentschieden, wählt den Mittelweg, der, um keine Aufregung zu verursachen, keine Lösung bietet. Hellwig fasst es so zusammen. Wir verschließen weiterhin die Augen und hoffen, dass die Probleme sich von allein lösen.